müde. Du bist müde geworden, dass du hier Tag ein, Tag aus deinen Kampf ausfechten draußen. Aber nichtsdestotrotz gesagt, wollen wir diese Vers jetzt lesen, von Vers 10 bis Vers 24. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Es liest weiter dann bis 24. Für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Damit aber auch ihr meine Umstände wisst, wie es mir geht, wird Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, euch alles berichten. Ihn habe ich eben deshalb zu euch gesandt, dass ihr unsere Umstände erfahrt und er euer Herzen tröste. Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Unvergänglichkeit. So, wir haben ja schon die vergangenen 5 Wochen das gelesen, dass Paulus tatsächlich verschiedene Bilder, ja, das Bild verschiedener Körperhaltung benutzt, um das christliche Leben zu erklären. Vers Kapitel 1 und Kapitel 2 spricht davon, dass wir in Christus sitzen. Erstmal schön, ne? Sitzen erstmal. Dann eine Position. Gott hat uns mit Christus auferweckt und in den himmlischen Regionen mitsitzen lassen. Du darfst im Himmel sitzen. Und das ist schon mal ein guter Punkt hier. Unsere Heimat ist nicht Deutschland, auch wenn du Deutsche bist. Hallo? Wo ist deine Heimat? Im Himmel. Im Himmel. Nicht Deutschland, nicht Philippinen, nicht irgendwo. Hier, nicht. Im Himmel. Das ist deine Heimat. Ja? Wir sind nur auf Durchreise. Pilger. Wir wollen nach Hause. Du bist geistliche ETs. Ja, ET nach Hause, kennt ihr noch? Ich will nach Hause, ich will nicht hier bleiben. Wenn du hier bleiben willst, bitte. Ja, sei mein Gast. Ich nicht. Ich will nach Hause zu meinem Herrn. Ich bin nicht lebensmüde. Oder? Man denkt immer, ich bin dann gesagt, nee, wir sind nicht lebensmüde, wir wollen nur nach Hause, wo er ist. Er hat gesagt, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. So, er wartet auf dich, dass du nach oben kommst. Aber nicht chillen, wenn wir da oben sind, werden wir dienen. Ne? Wir sind ja die Diener, nicht der Chef. So, Gott hat dir eine neue Identität geschenkt. Du bist seine Kinder. Und natürlich auch seine Söhne und Töchter. Prinz und Prinzessin des Allerhöchsten. Und dann spricht er dann von Wandel, gehen. Kapitel 4, Kapitel 5, wie wir dann, nachdem wir diese neue Identität, neue Position haben in Christus, das muss jetzt eine Auswirkung haben in unserem Alltag, wie wir leben. Wir leben anders, wir reden anders, wir benehmen uns anders. Oder? Wandelt würdig der Berufung, das ist wirklich würdig der Berufung, wie wir denn in Christus berufen worden sind. Und dann kommen wir jetzt in Kapitel 6, sprich von Stehen. Ja. Schließlich werdet stark im Herrn, in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt, hat er mit Wort Stehen auch hier. Ja. Und dann Vers 13 und 14, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und dann so steht nun, seht, ein paar Verse steht, immer stehen, stehen, stehen. Nochmal hier die Haltung des Gläubigen nach Epheserbrief. Sitzen in Christus, Kapitel 1, Kapitel 3. Wandeln, wie es Christus würdig ist, Kapitel 4 und Kapitel 5. Und dann stehen in der Kraft. Wir sitzen in Christus, wir wandeln in Christus und dann in der Kraft Christi stehen wir. Und warum? Ob es dir gefällt oder nicht. Ob du glaubst oder nicht. Wir alle befinden uns in einem Krieg. Geistlich gesprochen. Das ist ja manchmal, wie gesagt, du hörst das nie gern, du willst das nie wahr. Aber es ist so. Deswegen sagt Paulus, wir müssen alle standhaft bleiben. Gegen die geistlichen Mächte kämpfen. Dieser Kampf ist unsichtbar. Kämpfen gegen unsichtbaren also Feinde ist schwierig. Ne? Deswegen hier B2, ja, Bomber Stealth. Wenn der fliegt, da sieht man nicht. Der Radar kann ihn nicht finden. Das ist schwierig. Wenn du so einen Kampf kämpfst, du siehst deinen Feind nicht. Du kannst rumballern und du weißt nicht, wo er ist. Und da ist genau hier, weil es wirklich geistlich ist, deswegen sehen das jetzt mit den Augen nicht. Und wenn man nur fleischlich kämpft, dann werden wir zum Opfer fallen. Deswegen sagen wir, hey, wir müssen einige Begriffsbestimmungen, wenn wir über geistliche Kriegsführung sprechen, wollen wir kurz einfach, damit wir hier auf same page, sagt man das, dass wir wirklich hier verstehen. Erstens, geistlicher Kampf bezieht sich auf die unsichtbaren geistlichen Mächte des Bösen, angeführt vom Satan, dem Teufel, die heute in der Welt am Wirken sind, ja, am Werk sind. Und er hat nur ein Ziel, dich zu zerstören. Deswegen will er dich verführen, dich belügen. Er wird uns täuschen, er wird uns entmutigen, verwirren und sogar uns schaden. Das steht auf seiner Fahne geschrieben. Das musst du wissen. Ja? Interessant, dass die Bibel beschreibt ihn in einigen Stellen unterschiedliche Bezeichnungen. Apostel Petrus sagt, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. So Petrus beschreibt ihn wie ein brüllender Löwe. Paulus in 1. Thessalonicher 3 sagt, er ist der Versucher. Er wird dich versuchen. Johannes in Offenbarung sagt, er ist der Drache, die alte Schlange. Und dann auch, er ist der Verkläger der Brüder. Ja? Und Jesus in Johannes Kapitel 8 beschreibt ihn als Mörder, Vater der Lüge, der Lügner von Anfang an. So, wenn du alle zusammen nimmst, ja? Er ist wie ein Löwe, der brüllt, um dich Angst einzujagen. Er ist Lügner, er ist Versucher, Mörder, Drache, Schlange, die die ganze Welt verführt und verklagt und so weiter und so fort. Und gegen diese Mächte kämpfen wir. Die Frage ist, wenn du damit zufrieden gibst, einfach nur nach Maßstäben dieser Welt zu leben, einfach nur so, ja, ich will einfach so, ja, man sagt so, harmloser Christ. Gibt es ja auch, oder? Du bist total harmlos. Ja? Du tust das, was du willst. Du bist nie mit Gott 100% und nicht für den Herrn lebst. Und rate mal, was mit dir passiert ist. Der Feind wird dich links liegen lassen. Ich sage, der ist sowas von harmlos. Ich sage, ich nehme keine Zeit, ich verschwende meine Zeit nicht mit dem. Der ist so easy. Der ist ja in meinem Team. Sozusagen. Ja? Oder? Du bist mit ihm im gleichen Team. Du kämpfst nicht gegen ihn. Dann wird er dich in Ruhe lassen. Aber diejenigen, die wirklich im Fadenkreuz stehen, sind Gläubige, die den Herrn lieben und für den Herrn leben. Und darauf hat er auf uns abgesehen. Warum? Weil du bist eine Bedrohung für ihn. Du bist nie harmlos. Deswegen hat er dich auf dem Kicker. Er will dich vernichten. Er hasst dich, weil er denjenigen, der in dir ist, hasst. Seht? Er hat uns befreit, er hat uns versetzt in das wunderbare Licht seines Sohnes. Und deswegen sagen, hey, nur diejenigen kann ihm diese Schaden zufügen. Deswegen will er uns zerstören. Deswegen muss man verstehen, dass dieser Kampf real ist. Ja? Satan will eure Ehe zerstören. Glaubt ihr das? Ja? Er will eure Familie zerstören. Er will euer Glauben zerstören. Er will diese Gemeinde zerstören. Ja, deswegen sage ich, hey, lass uns wachsam sein. Deswegen müssen wir wachen. Wir wollen wirklich seine Vorgehensweise kennenlernen, wissen, dass wir nicht unwissend, sondern wirklich wissen, was er vorhat. Zweiter Punkt. Die geistlichen Mächte des Bösen entstanden, als Satan im Himmel einen Aufstand, also einen Putsch, ein Coup, gegen Gott anführte. Ein Drittel der Engel schloss sich Satan bei seinem Putschversuch an und Gott vertreibt sie aus dem Himmel auf die Erde. Lesen wir in Johannes Offenbarung des Johannes Kapitel 12, Vers 4 und dann 7 bis 9, dann Jesaja 14, Vers 12 und Lukas 10, Vers 18. Lesen wir Offenbarung. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und sein Engel kämpften mit dem Drachen und der Drache kämpfte und sein Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. So irgendwann in der Vergangenheit stand dieser Putschversuch des Teufels, ja, ein Elite-Engel. Die Bibel beschreibt, wie schön er war. Er ist wirklich ein Cherub, die vor Gott stehen. Unglaublich schön. Aber diese Schönheit stieg ich im Kopf. Und statt anbeten, möchte er angebetet werden. Und er hat geschafft, ein Drittel. Und wir wissen nicht, wie viel das ist. Ein Drittel der Engel schloss ihm an und rebellierten gegen Gott. Und Michael, der Fürst des Engel, hat dann mit seiner Mannschaft ihn dann alles rausgeschmissen. Er wurde vom Himmel vertrieben. Dann sagt Jesaja hier, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, überwältige der Nationen? Und dann sagt Jesus Folgendes in Lukas. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Jesus war dabei, als das geschah. Sim, hat das gesehen. Und diese Engel, die dem Satan nachgefolgt haben, gefallenen Engel, das sind ja die Dämonen, seine Handlanger. Aber preis dem Herrn, es gibt auch andere Engel, die nicht gefallen sind. Die Bibel sagt, denn Engel sind nur Diener, sie sind Geister, die Gott als Helfer zu denen sendet, welche die Rettung erben sollen. Ja? Gott sendet auch seinen Engel aus. Und ich glaube, er ist auch hier. Stimmt's? Die Bibel sagt, die Engel kampieren um die Gerechten, zelten um unseren, dienen uns. Ja. Wir sind Gott dankbar dafür. Hey, aber wir beten den Engel nicht an, wir beten Jesus an, aber sie sind aktiv und am Werk, weil Gott sie gesandt hat. Drittens, geistliche Mächte des Bösen wirken von außen auf Gläubigen ein, können aber bei Ungläubigen von innen wirken. Deswegen die Bibel beschreibt, es gibt Menschen, die von Dämonen besessen sind. Ein Christ kann nicht von Dämonen besessen sein, kann aber von Dämonen bedrängt werden. Das ist genau was hier ein großer Unterschied. Ja? Es gibt tatsächlich Menschen, die von Dämonen besessen sind. Ich habe einige gesehen. In meiner Heimat war ganz normal, dass Menschen von Dämonen besessen sind. Ungläubige meistens. Aber ein Christ, meiner Meinung nach, kann nicht von Dämonen besessen sein. Warum? Weil der Heilige Geist wohnt doch. Und Christus wohnt doch. Und meinst du, dass Jesus sagt, oh, ich habe einen Mitbewohner. Und er düdelt aber damit. Ja, nee, das kann ja nicht sein. Also, ich glaube das nicht. Ja? Die Dämonen machen nicht gemütlich und Jesus auch. Die können nicht miteinander koexistieren. Weil ich glaube, jetzt 1. Johannes 4,4. Er, der in uns lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Jesus ist viel größer, viel mächtiger. Deswegen sagen, hey, hat da keinen Platz für ihn. Aber wir glauben schon, dass der Feind von außen uns hier bedrängen kann. Uns angreifen kann. Sie flüstern plötzlich Lügen zu und dann plötzlich denkst du, gesagt, was ist das für ein Gedanke, was ich habe? Schon mal erlebt? Ja? Aus dem Nichts plötzlich denke ich, so komisches Denken, Lust danach, Lüge, Angst, was auch immer. Plötzlich so, als ob plötzlich wie ein Möwenschieß auf dich fallen. Und dann plötzlich denke ich, von wo kommt das denn? Der Feind hat das Gedanken in dich eingepflanzt. Sie können plötzlich so komische und lächerliche Konflikte in der Ehe, in der Familie verursachen. Das ist auch sogar dann hier Krieg und Gemeinde genau das Gleiche. Spaltung hervorrufen. Geistige, emotionale, körperliche Einfluss eingenommen. Wir reden zum Beispiel in Lukas Kapitel 13, wo diese eine Frau, es steht nicht, dass sie Dämon ist, aber der ist dann von Geist der Schwachheit befallen wurde. Und Jesus muss sie beten und die Hände auflegen und dann stand sie wieder gerade. Weil Geist der Schwachheit. So, deswegen, ich sage, hey, wir kämpfen, aber es ist nicht einfacher Kampf, weil wir haben einen unsichtbaren Feind. Der Feind ist der Teufel. Aber manchmal muss man auch fragen, ist das wirklich der Feind oder ist das dein Fleisch? Das ist manchmal schwierig zu unterscheiden. Ne? Man muss lernen. Ich habe in der Bibelschule gelernt, das Fleisch kannst du nicht austreiben und der Teufel oder die Dämonen kannst du nicht kreuzigen. Okay? Die Methoden sind falsch. Du musst richtig anwenden. Dein Fleisch musst du kreuzigen, sagt Jesus. Oder? Nimm dein Kreuz auf und folge Jesus. Dein Fleisch musst du töten, dein Fleisch musst du kreuzigen. Den Feind kannst du austreiben. So bitte nicht verwechseln, die Methode, ja, weil dann funktioniert das nicht. Aber wenn du die richtige Methode benutzt, dann funktioniert. Das Problem ist sehr oft, wir schieben den Schuld beim Teufel. Immer, das ist das Einfachste, oder? Der Teufel was, das ist dämonische Angriffe. Ist immer schnell der Teufel in die Schuhe schieben. Und kennt ihr diesen Satz? Der Teufel hat mich dazu gebracht. Der Teufel hat mir das gemacht, dass ich das mache. Das ist so easy. Ja? Nein, nicht der Teufel. Du hast das gemacht, oder? Oder der Teufel? Du hast eine Entscheidung getroffen. Du hast es gemacht. Nicht der Teufel. Er hat dich versucht vielleicht. Aber die Umsetzung hast du gemacht. Deswegen nimmst du die Verantwortung, dass du Buße tust und Gott um Vergebung bittest. Klar ist das Versuchung, gar keine Frage. Aber Versuchung ist ja eigentlich nur ein Angebot. Du kannst nehmen, du kannst ablehnen. Aber wenn du annimmst, dann hast du eine Entscheidung dafür getroffen. Deswegen sagen, hey, nicht immer nur dem Feind in die Schuhe schieben, aber klar, dass er auch immer am Wirken ist. Weil manchmal hörst du dann auch gerade in charismatischen Kreisen, oh, es gibt Geist der Armut. Ich frage manchmal, wie wäre es mit Arbeit? Wie wäre es mit kluge finanzielle Planung? Man muss ja auch Finanzen gut verwalten. Wenn man nicht klug seine Finanzen verwaltet, dann muss man nicht über Geist der Armut sprechen. Oder? Wir können schon alles machen, auch über Zehnten und so weiter. Und so weiter. Es gibt ja Räuber, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wir wissen schon, dass es wirklich dämonische Angriffe gibt und deswegen wollen wir das nicht blind, weil Paulus sagt klipp und klar über dieses Thema. Deswegen schauen wir hier, wisse, Punkt Nummer 1, wer der wahre Feind ist, Satan und seine Dämonen. Ja? Du kannst keinen Kampf führen, wenn du nicht weißt, wer dein Feind ist. Ja? Deswegen sagt er, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Deine Frau ist nicht dein Feind. Deine Schwiegermutter ist auch nicht dein Feind. Hallo. Ja? Nicht Fleisch und Blut. Nicht das, was du siehst, ist dein Feind. Ja? Es ist nicht dein Boss, es ist nicht dein Chef. Es ist nicht dein Feind. Ja? Natürlich kann der Feind Menschen benutzen, ist doch klar. Ne? Und er kann auch wirklich von Zeit zu Zeit so seine Schachfiguren dahin stellen und bewegen. Aber wir müssen jetzt aufhören, einander als Feind zu betrachten. Der Feind ist der Teufel. Deswegen sagt er, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Nochmal, innehalten, nicht Fleisch und Blut. Ja? Das heißt, es ist kein menschlicher Konflikt. Ja? Menschliche Konflikte passieren und wird immer geben. Warum? Weil Menschen unterschiedlich sind. Ja, oder? Du bist halt anders gestrickt. Und wir sind auch sündhaft als Mensch in dem Sinne. Wir haben unsere Differenzen, wir haben unsere Meinungsverschiedenheiten, das ist auch normal. Und es könnte manchmal auch zu einer hitzigen Auseinandersetzung. Menschlich, aber nicht unbedingt falsch. Ja? Wenn du die Auseinandersetzung von Paulus und Barnabas in einer Gemeinde, zwei geistliche Leiter streiten sich wegen Markus. Johannes Markus, der das Markus-Evangelium gesprochen. Paulus sagt, ich nehme ihn nicht mehr mit. Der hat mich im Stich gelassen. Nee. ich habe hier ein Ziel verfolgt. Und dann jemand, der so barmherzig ist, Barnabas gesagt, nee, wir können ihn nicht im Stich lassen, wir müssen ihn aufpäppeln und ihn vorbereiten. Wer hat recht? Beide. Markus entwickelt sich prächtig, super, dank Barnabas, dass Paulus sogar beim Abschiedsbrief gesagt hat, sein Dienst war so wertvoll für mich am Ende. Weil manchmal sind wir auch zu schnell, dann, um Menschen aufzugeben. Aber die Bibel sagt, wir sind alle Diamond in the Rough. Muss man ein bisschen schleifen, damit das erscheint. Aber wie gesagt, hey, der Kampf ist nicht Fleisch und Blut. Dann lesen wir weiter. Sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. So manche Bibelkommentare sagen, das ist so die Ranking, die dämonischen Mächte, so die Generale, Majoren und Kapitäne und was weiß ich, Leutnants, ne? Wie auch immer. Aber wir haben hier wirklich mit einem gut organisierten Feind zu tun. Die marschieren auch nicht so blind, sondern die haben schon auch ihre Marschpläne. Und Abteilungen und so weiter und so fort, um das zu attackieren. Okay? Und dann zweitens gesagt, stehe, nimm eine Haltung des Nicht-Zurückweichens ein. Vers 13 und Vers 14. Paulus sagt, dafür standhaft bleiben. Ja? Ich möchte, dass ihr standhaft bleibt. Eine Haltung einnehmen, dass ihr nicht ruckzuck begeben und zurückweichen. Nein, du musst stehen bleiben. Dem Feind dem Stirn bieten. Ja? Nicht zurückziehen, nicht zurückweichen. Ja? Ihr müsst für eure Ehe einstehen. Ihr müsst für eure Familie kämpfen. Ja? Ihr müsst für euer Land kämpfen. Wir überlassen doch jetzt unser Land nicht einfach so, sondern wir sagen, hey, Gott hat uns hier als Bürger dieses Landes, damit wir im Gebet für unser Land stehen. Und nicht einfach so, nein, wir kämpfen für unser Land geistlich. Im Gebet. Für die Regierung und so weiter und so fort. Das ist, was Gott will. Und vor allem, wir wollen für den Herrn kämpfen. Amen. Ja? Für den guten Kampf des Glaubens, sagt Paulus. Deswegen, hey, warum? Eure Ehe, eure Familie, auch unsere Gemeinde, eure Kinder sind es wert, dass wir das für sie kämpfen. Oder? Absolut. Ich weiß, dass manche von euch wirklich jetzt müde seid. Ihr kämpft und kämpft und kämpft. Und ihr möchtet einfach, dass das, dieser Kampf aufhört. Ja? Vielleicht seid ihr erschöpft. Aber die Bibel sagt hier, Vers 13, nachdem ihr alles getan habt, legt euch hin. Steht nicht so, ne? Nachdem ihr alles getan habt, alles, fertig schon. Was sagt Paulus? Stehen bleiben. Du bist schon müde, also jetzt solltest du noch stehen bleiben. Nicht liegen. Ja? Ja, manchmal hast du das Gefühl, du hast alles gebetet, was du zu beten hast. Ja? Du hast keine Worte mehr, du weißt nicht mehr, wofür. Ja? Aber die Bibel sagt, nachdem du alles getan hast, bleib stehen. Warum? Weil ihr müsst dann nicht mehr kämpfen. Der Herr kämpft für dich. Erinnert euch die Geschichte als Israel am Roten Meer gesagt, du weißt nicht mehr ein und aus, so wie wir vorhin gesungen haben. Er schafft den Ausweg. Der Herr sagt, bleib ruhig. Ich kämpfe für dich. Seht, wie der Herr für dich kämpft. Aber wichtig, dass du nicht zurückziehst, dass du nicht abhaust. Stehen bleib. Einfach stehen bleib und seht, wie der Herr und was der Herr tun kann und tun wird für dich. Deswegen sagt er, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Der Teufel und seine Dämonen wird irgendwann begreifen, wenn du stehst, widerstehst, wenn du einfach dran bleibst, wird er dann kapieren, wenn du lang genug standhaft bleibst. Dann wird er weichen. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Gott unterordnen, dem Feind widerstehen. Amen. Drittens, wir müssen unsere Kraft im Herrn und in seiner Macht finden. Ja, nochmal, ich muss das betonen. In seiner Macht. Ja? Nicht in deiner. Und sobald das in deiner Kraft ist, dann sind wir hoffnungslos verloren. Ja? Können wir gar nicht machen. Vergiss es. Aber wenn wir das führen in der Kraft, seiner Stärke, dann ist nochmal eine andere Nummer. Weil das liegt in seiner Kraft, nicht in unserer. Wenn wir dem Herrn unterordnen und dem Feind widersehen, dann gibt es diese Kraft von Gott, dass wir ihm widerstehen können. Viertens, schließlich lieber stark im Herrn, sagen wir, wir müssen unser Herzen, unser Verstand und unser Leben mit der ganzen Waffenrüstung Gottes schützen. Paulus benutzt das Bild eines römischen Soldats. Die ganze Waffenrüstung. Er hat gesagt, du musst die Waffenrüstung anziehen. Und so wollen wir das anschauen, die Waffen unseres Kampfes. Das finde ich cool, dieses Bild. Ich liebe das. Ja. Obwohl ein Bild ist ein bisschen unglücklich abgebildet, und zwar nachher dann das Schild. Das ist jetzt zu klein, das Schild. Weil die Bibel sagt eine ganz andere, er benutzt ein ganz anderes Bild, ein anderes Wort für Schild und nicht dieses runde Schild. Okay, gehen wir nachher. Fangen wir mit dem ersten an. Gürtel der Wahrheit. Ja, Vers 14. Dass unser Gürtel der Wahrheit anziehen. Warum? Weil wir ständig kämpfen mit der Lüge des Feindes. Deswegen musst du die Wahrheit kennen. Ja? Die Wahrheit des Wortes Gottes. Du musst mit Wort Gottes auseinandersetzen. Wenn du die Bibel nicht liest, dann ist es schwierig. Ja? Wir werden nicht dem Feind in der Lage sein, zu bekämpfen, wenn du nicht durchschaust, mit welchem Trick er benutzt. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, dass es gibt einen Inspektor von Scotland Yard, die Abteilung Geldfälschung. Er hat wirklich die Aufgabe, das falsche 50er, also falsches Geld zu erkennen. Und man dachte, er verbringt sehr viel Zeit mit falschem Geld. Aber die Antwort verblüfft. Die sagt, nee. Ich verbringe so viel Zeit mit dem Wahren. Er passt immer und guckt das Echte. Weil indem er das Echte kennt, weiß er sofort, was falsch ist. Und so sind wir ja auch. Du musst vertraut machen mit dem Echten, mit dem Wort Gottes. Weil dann, wenn der Feind kommt, plötzlich merkst du, irgendwas stimmt nicht hier. Ja, es klingt nicht so wie, die Stimme des Herrn. Es klingt nicht wie Wort Gottes. Weil der Feind kann auch zitieren. Stimmt's? Wir lesen ja in der Bibel ab Matthäus 4, als Jesus versucht wurde, beim zweiten Versuchung hat der Feind auch die Bibel zitiert. Deswegen ist sagen, du musst mit dem Wort Gottes das Echte kennenlernen. Zweitens, Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Brustpanzer bedeckt das Herz. Deswegen sagt Sprüche Kapitel 4, 23, ja, vor allen Dingen, was du behüten musst, behüte dein was? Dein Herz. Behüte dein Herz. Denn daraus entspringt die Quelle des Lebens. Wir müssen unser Herz im Herrn bewahren, deswegen Brustpanzer der Gerechtigkeit beschützt wird. Dann drittens, Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Das Evangelium zu verbreiten. Die Bereitschaft dafür. Unser Glauben Taten folgen zu lassen. Wir müssen ständig die Wahrheit des Evangeliums weitergeben. Warum? Weil dadurch drängen wir die Finsternis zurück. Durch das Licht des Evangeliums. Und Gott möchte, dass wir das tun. Weil das trägt dazu bei, den Feind zu besiegen. Seid ihr dabei? Amen. Jetzt komm. Schild des Glaubens. So. Das griechische Wort für dieses Schild ist Tyra. Daher kommt das Wort Tür bei uns. Ne? Ungefähr Tür. Das heißt, dieses Schild ist nicht so klein, sondern es ist so groß, so hoch, wie ein Mann. Wie eine Tür, bedeckt von Kopf bis Fuß. Nicht so eine Runde, wo eventuell, wenn eine Pfeile kommt, dann kann dann hier die Füße treffen. Sondern das ist so ein großes Schild. So deswegen damals, wenn ihr manche Filme seht, wie die Römer, so wie Schildkröte, ne? Alles bedecken, da kein Pfeile kommen, wie sie wollen, es wird nicht durchdringen. Das ist gemeint mit dem Schild des Glaubens. Weil der Feind schießt mit feurigen Pfeile, deswegen können wir mit dem Schild des Glaubens alle feurigen Pfeile des Feindes löschen. Ja? Dein Herz zu bewahren, weil manchmal der Feind kommt mit Angst, mit Sorgen. Eine komische Diagnose steht und so weiter und so fort. Angst um deine Familie, Angst um Zukunft, Angst um Arbeitsplatz, was auch immer. Aber Gott gibt dir Schild des Glaubens, dass du alle vorigen Pfeile auslöschen kannst. Deswegen sagt Paulus zu Timotheus, 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben, sondern Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Klares Denken. Wenn du Angst hast, dann kannst du nicht mehr klar denken. Gott möchte, dass wir klar denken. Besonnen. Und dann Helm des Heils. Schützt den Kopf, deinen Gedanken. Ja? Weil wo findet der Kampf statt? Hier. Der größte Schlachtfeld. Dein Denken. Deswegen sagt Paulus immer wieder, wir sollen unser Denken verändern, verändern, verändern. Das kannst du so machen, indem du das Wort liest. Pass nicht mehr dem Weltsystem an, sondern dass du dem Wort Gottes dein Denken anpassen. Ja? Deswegen sagt Paulus, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. 2. Korinther 10. Ja? Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, Gedankengebäude. Deswegen Gott möchte, dass wir unsere Gedanken so bewahren, dass wir wirklich diese Festungen zerstören können. Jedes Höhe, die gegen die Erkenntnis Gottes Erhebung, bring das unter Gehorsam Christi. Dass alle Sorgen, alle Zweifel, alle Angst, kein Platz zum Glaube entsteht. Schlachtfeld, die in deinem Kopf stattfindet, Bring das unter Gehorsam Christi. Weil manchmal musst du schon sagen, Herr, ich weiß nicht, woher diese Gedanken kommen. Aber bring das jetzt unter deinen Gehorsam. Stell das unter deine Herrschaft. Wenn plötzlich so komisches Denken, plötzlich aus dem Nichts, plötzlich ist hey, was ist das? Dann, Herr, ich bringe das unter deine Herrschaft. So, dies alles ist defensiv. Waffen. Und dann gibt es jetzt eine Offensivwaffe. Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Schwert des Geistes. Gott möchte damit, dass du mit seinem Wort kämpfst. Weil interessant, dass das Wort Gottes nicht für Logo steht, sondern das andere Wort. Mit dem Schwert des Geistes, und das ist das Rema. Du kannst nur mit dem Rema Wort kämpfen. Weil dieses Wort ist dann für dich so persönlich, das ist eine Offenbarung, dass du damit kämpfst. Weil nur mit Logos wird schwierig. Klar, natürlich hat das auch Kraft. Aber hier ist extra benutzt das Wort Rema, dass das wirklich eine Offenbarung ist. Weil nur das Rema-Wort bewirkt etwas. Weil alles andere ist meistens nur ein Wunschdenken, glaube ich. Weil ich hatte zwei Fälle. Das eine Fall kennt ihr ja, mein bester Freund Pastore Luigi. Der ist ja schon terminiert mit so einer Krebskrankheit, dass er eigentlich schon in Palliativ, schon alles. Aber der hat dieses Rema-Wort von Gott, dass er nicht sterben wird, sondern dass er geheilt wird. Und er hat ja seine Story erzählt hier, dass er in der Nacht war so schlecht, übel schlecht, dass er dann, tut mir leid, seinen Krebs ausgespuckt hat. Plötzlich, pff. Und als dieses Krebsgeschwür aus seinem Mund rausgespuckt wurde, konnte er atmen. Und es gibt ein Bild vorher in seiner Lunge und ein Bild nachher. Ne? Und all unsere alten Freunde kennen das. Warum? Weil er dieses Wort, dieses Rema-Wort bekommen hat. Und dann gab es auch wieder eine andere. Der sagte, ja, Gott hat gesagt, ich werde geheilt. Und ich habe dann wirklich, ich habe manchmal ein bisschen Sorge, zu schnell, wenn man sagt, so, Gott hat zu mir gesprochen, Gott tut. Ich habe dann gesagt, ich weiß, ich klinge wie der Teufel jetzt, ja, aber ich möchte trotzdem diese Frage stellen. Hat Gott wirklich gesagt? Klingt wie Teufel, ne? Hat Gott wirklich gesagt? Warum stelle ich diese Frage? Weil ich möchte nicht, dass du enttäuscht bist. Weil das ist dein Wunschdenken, aber Gott hat gar nichts gesprochen. Weil wenn Gott gesprochen hat, das wird passieren. Wenn Gott aber nicht gesprochen hat, das wird nichts passieren, oder? Weil das ist dein Wunschdenken. Und Gott bestätigt nicht dein Wunschdenken, Gott bestätigt sein Wort. Und deswegen sage ich, du kannst nur kämpfen mit dem Rema, wenn dieses Wort, was du gelesen hast, plötzlich wie eine Offenbarung ist. Du weißt, dass Gott hat zu dir gesprochen. Ich kann mich noch erinnern, das ist ein bisschen weit zurück. Ich war schon in der Bibelschule und dann plötzlich habe ich ein Problem mit meinem Visum. Und dann sagte unsere Ausländerbehörde in Bad Gandersheim, Sie müssen das Land verlassen. Ich sage, warum? Ich bin doch hier legal gekommen, ich habe hier ein Visum. Ja, mit welchem Visum sind Sie gekommen? Ja, mit Studentenvisum. Ich bin doch Student in der Bibelschule. Ich sage, ja, aber diese Bibelschule ist nicht staatlich anerkannte Uni. Und was heißt? Ja, Sie müssen wieder zurück, neues Visum beantragen. Hey, warum? Ich bin doch schon im Land. Man kann doch hier das ändern, oder? Ich sage, nee, ich muss alles wieder von vorne. Ich muss das Land verlassen. zurück nach Indonesien, neues Visum beantragen für die Bibelschule. Bürokratie, ne? Ist halt so. Gesagt, getan, muss ich fliegen. Und dann jeden Tag bei der Deutschen Botschaft habe ich genau das Wort, was Gott mir gesagt hat, du wirst wieder zurückgehen und deine Bibelschule fertig machen. Und das war wie ein Rema-Wort für mich. Ich habe jedes Mal das proklamiert. Mit dem habe ich gekämpft. Gott hat zu mir gesprochen, ich werde zurück nach Deutschland kommen, ich werde die Bibelschule fertig machen. In Jesus, ich habe alles wirklich da ausgesprochen, proklamiert, was Gott zu mir gesprochen hat. Mit dem habe ich gekämpft. Und dann, als ich bei der Dame in der deutschen Botschaft, Gott hat gesagt, sprich die Dame an auf Deutsch. Okay. Ich habe sofort mit der Dame auf Deutsch gesprochen und sie hat mir erstmal mit so einen Augen geguckt, weil ein Indonesier plötzlich mit ihr Deutsch spricht. Und dann habe ich meinen Fall eröffnet und alles gesagt, was Sache ist. So, ja, alles klar. Eine Woche später habe ich mein Visum. Weil Gott gesprochen hat, nicht weil ich jetzt Deutsch gesprochen habe, sondern weil Gott mir versprochen hat. Und das meine ich, gesagt, dass Gott möchte, dass wir mit dem Wort kämpfen. Das ist ein, ja, Gott hat zu mir gesprochen. Ist es ein Rema, ist eine Offenbarung geworden. Ich nehme das auf und ich kämpfe und schwingt es. So, was hat Gott zu dir gesprochen? Welche Verheißung hat er dir gegeben? Vielleicht hast du lang dein Schwert weiter immer noch in der Scheide und hat nie benutzt, ist es so stumpf geworden. Du musst das schwingen, du musst das richtig benutzen, damit das wieder scharf wird. Und dann sagt er weiter in Vers 18, betet alle Zeit mit allen Gebeten und flehen im Geist und wacht dazu mit Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. So, ich möchte dann zum Schluss noch hinzufügen, und Gebet. Weil manchmal denken wir, ich sage, hey, Gebet ist neben Schwert des Geistes, ist Zwilling, zweischneidiges Schwert. Weil der Kampf wird wo gewonnen? Hier wird der Kampf gewonnen. Auf den Knien. Nicht so einfach hausieren. So. Im Gebet. Weil, aber das ist genau, warum wir, ich weiß, das klingt doof, dass wir jede Woche, unsere Ansage, dass wir beten jeden Mittwoch. Nicht damit zu sagen, dass ihr alle doof seid, dass ihr den Termin nicht, aber wir wollen aber betonen, ich sage, hey, ohne Gebet wird nichts bewegen, es passiert nichts. Ohne Gebet wird schwierig, diese Gemeinde vorwärts zu bringen. Deswegen brauchen wir als Gemeinde eine Zeit, wo wir beten als Gemeinde. Ja? Denn der Tag ist böse. Deswegen müssen wir. Wir können nichts anders. Nochmal herzliche Einladung. Mittwoch zu beten, weil wir beten für unsere Familie, wir haben jetzt am Mittwoch für euch, für eure Ehe gebetet, für eure Familie, für eure Kinder gebetet. Gern geschehen, Leute. Auch wenn ihr nicht da seid, beten wir für euch. Ist so. Gesagt, ob ihr kommt oder nicht, wenn wir gesagt, wir haben an einem Tag, wo ich nicht konnte, gesagt, leider hier unser Till war alleine. Es war zu heiß, ich weiß, aber jemand hat gesagt, die Gemeinde hat hitzefrei gemacht. Und unser Gemeindeleitungsteam hier, Till, war alleine, hat die Pfanne hochgehalten. Till, vielen Dank. Und dann die Woche drauf sind wir zu zweit. Wir sagen, ob alleine ist oder zu zweit, wir beten. Na, Till? Wir beten bis zum Umfallen. Weil wir aber wissen, gesagt, hey, im Gebet wird hier die Schlacht gewonnen. Und deswegen wollen wir für euch kämpfen, wir wollen für euch beten, wir wollen aber euch segnen. Und deswegen sagt die Bibel, legt diese Waffenrüstung an. Summa summarum, das ist ja das Bild für Jesus. Jesus ist derjenige, der unser Gedanken und unser Herz bewahrt, die Wahrheit ist, dass er uns den Glauben schenkt und so weiter und so fort. So, ich möchte diese Predigt jetzt beenden. Und zwar, manche von euch hat vielleicht schwere Angriffe hinter euch. Gesundheitlich, finanziell, was auch immer. Du bist müde. Du kannst nicht mehr vielleicht. Aber wir wollen jetzt für euch beten. So, wenn du es bist, ja, der sagt, ich befinde mich gerade jetzt im Kampf. Und ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich möchte, dass du aufstehst. Wenn du es bist. Okay? Wir sagen, okay, und diejenigen, die um dich herum, ich möchte, dass du für deine Geschwister dreh um, seh links, rechts, ich möchte, dass du sie stärkst und für sie betest. Das ist die Zeit, dass wir als Gemeinde genau hier im Gebet für unsere Geschwister einstehen. Wenn ihr mögt, lasst uns aber verteilen, diejenigen, die hier aufstehen. Wenn du im Kampf bist, okay, wenn du im Kampf bist, schau zu, sag, wo deine Geschwister sind. Leg die Hände auf, betet für sie, steht mit ihnen. Weil ab und an brauchen wir Stärkung. Dass jemand uns einfach unter die Arme greift. Und hier, hey, Gott ist viel größer. Ich möchte das bei allem, ich möchte, dass ihr seht, Gott ist größer als euer Kampf. Gott ist mächtig, er ist groß genug, er ist mächtig genug, um all deine Situationen wirklich zu verändern. Es gibt keinen Feind, der zu groß ist, es gibt keinen Kampf, der zu heftig ist. Dein Gott ist größer. Größer als der Feind, größer als irgendein Dämon. So, ich möchte, dass du jetzt dein Haupt, wie die Bibel sagt, dein Kopf zum Himmel hebst. Deine Perspektive änderst. Schau auf Gott. Dein Gott ist größer. Komm, lass uns einfach unsere Stimme jetzt erheben, beten im Geist, beten in Zungen. Herr, ich bete, dass alle jetzt, die ihren Mut verlieren jetzt, und wenn sie Angst bekommen, müde geworden, Herr, beten, dass sie jetzt wie verwandelt in Jesu Namen, beten für eine neue Spritze der Ermutigung für jeden, alle, die jetzt gesundheitlich angeschlagen sind, die jetzt die Diagnose bekommen, kämpfen mit Schmerzen. Ich sage in dem Namen Jesu, Herr, ich bete, dass du neue Kraft schenkst. Wir heben das Banner. Der Herr ist unser Sieg. Yahweh Nissi. Der Herr unser Sieg. Danke, Herr, dass du meinen Geschwistern jetzt Sieg gibst. Preis den Herrn, der uns alle Zeit im Triumphzug geführt hat, dass wir siegreich leben. Und ich bete, dass du das Leid beendest, dort wo Leiden da ist, Schmerzen da ist. Ich bete, dass diese Schmerzen verschwinden in dem Namen Jesu. Ich bete für Heilung, Wiederherstellung in dem Namen Jesu. Dort wo der Feind das Leben schwer gemacht hat, Vater, ich bete, dass du jetzt Leichtigkeit schenkst. Leichtigkeit in Jesu Namen. Danke für Besserung, Linderung. Wirklich ein 180 Grad Wende in Jesu Namen. Und ich bete, dass du ihnen jetzt Kraft schenkst, ja. Dass sie standhaft bleiben, dass sie nicht Rückzug machen, dass sie nicht aufgeben, sondern dass sie Kraft haben, innerliche Power, dem Feind zu widerstehen. Wisse, dass der, der in uns ist, größer als der, der in der Welt ist. Die, die mit uns ist, ist viel mehr als die, die gegen uns sind. So bete ich, Vater, dass du wie Elisa gebetet hat, dass du die Augen unseres Herzens öffnest, dass wir sehen, dass dein Herrscher und du, Herr der Herrscher, viel größer ist. Dass du mit deinem feurigen Wagen und Pferde uns umzingelt als feuriger Schutz, feurige Mauer als Schutz für uns. Danke, Herr, dass du für uns kämpfst. Dass wir schauen, wie du für uns kämpfst und uns befreist, wie damals dein Volk. Und dafür danke ich dir, Herr, dass du das tust. Und jetzt für meine Geschwister, ich segne euch mit dem Wort, die auf dem Herrn harren, bekommen neue Kraft. Ich werde laufen und nicht mehr müde, schwing empor wie beim Adler. Mit Leichtigkeit und eure Füße hirschengleich hüpfen über eure Probleme. Segne euch im Namen Jesu. Amen. Amen.